und herzlich willkommen hier bei Let's Talk Science. Ich freue mich sehr auf diese Folge, denn der Podcast hat in den letzten Monaten und Jahren doch eine kleine, ja, ich würde mal sagen, einen kleinen MINT-Fokus gelegt, zwar in den unterschiedlichen Bereichen, aber dann doch. Also letztes Jahr hatten wir zwar Patrick Nüss aus der Volkswirtschaftslehre und auch Verena aus der Soziologie, ja, aber es ist doch immer für unsere ZuhörerInnen sehr interessant, mal in die Geisteswissenschaften zu gehen und mal zu gucken, wie ist denn Forschung da? Denn es ist eben nicht im Labor. Es ist nicht das klassische Experiment, was man vielleicht so vor Augen hat. Ich habe heute hier Kara zu Gast. Vielleicht magst du dich einmal vorstellen und uns quasi erzählen, was ich hier so ein bisschen angeteasert habe, was du denn machst. Und dann gucken wir uns mal an, wie das denn so funktioniert. Hallo.
Hallo Liv und danke für die Einladung. Genau, ich bin Kara. Ich bin Doktorandin hier am Institut für Neuere Deutsche Literatur und Medien und schreibe seit März diesen Jahres meine Promotion über Vicky Baum, über die wir vielleicht nachher noch sprechen. Und genau, bin jetzt seit diesem Semester wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni hier in Kiel und arbeite ansonsten noch halbtags bei Hempels, dem Straßenmagazin, im Vertrieb.
Cool. Hatte ich mal ein Seminar in der Uni, da haben wir Artikel mit den Leuten zusammen geschrieben. Also sehr cool, finde ich mega. Genau, ich habe es ja schon angeteasert. Oft fällt es Leuten, die nicht in dem Bereich der Geisteswissenschaften studiert haben oder promovieren, also es trifft nicht auf mich zu, denn ich habe auch Medienwissenschaften unter anderem studiert im Master, doch schwer zu verstehen, was man überhaupt macht, wenn man nicht danach Lehrkraft wird. Von daher, erzähl uns doch vielleicht erstmal was zu deinem Fachbereich, in dem du promovierst. Was können wir uns da vielleicht drunter vorstellen? Und auch wenn wir hier viele ZuhörerInnen aus dem Unicampus haben, was ist vielleicht auch dann doch der Unterschied zu, sag ich jetzt mal, wenn man so denkt, so plump, ach ja, Deutsch, das hatte ich ja mal in der Schule, naja, so ähnlich wird es sein. Das ist es ja dann nicht.
Genau, ungefähr die Erwartungshaltung hatte ich auch, als ich vor zig Jahren angefangen habe, Germanistik zu studieren, bis mir dann aufgefallen ist, wie breit gefächert es eigentlich ist. Also du unterscheidest ja eh nochmal zwischen Sprachwissenschaften und Literaturwissenschaften. Dann gibt es für alle, die auf Lehramt studieren, nochmal spezifische Fachdidaktik. Also das ist schon ziemlich breit gefächert. Mhm. Und ich habe dann früh gemerkt, dass Sprachwissenschaften und Grammatik gar nicht meins sind. Genau, habe dann angefangen, vertiefter Literaturwissenschaften zu studieren. Und jetzt hatte ich ja gerade schon gesagt, dass ich am Institut für Neuere Deutsche Literatur und Medien bin. Auch was ich erstmal lernen musste. Man unterscheidet nochmal zwischen älterer und neuerer deutscher Literatur. Mhm. Und was jetzt vielleicht auch nochmal wild ist für alle Leute, die sich nie so vertieft damit beschäftigt haben, ist, dass neuere deutsche Literatur nicht unbedingt Sachen ab 2000 meint, sondern im Prinzip mit der frühen Neuzeit anfängt. Ja. Genau. Auf einmal hast du dann einen Text von 1800, denkst, oh, wie modern, perfekt.
Ja, absolut. Ja, jetzt hast du ja schon gesagt, du promovierst zu Vicky Baum.
Genau.
Auch das ist vielleicht für viele erstmal so, dass man sagt, okay, es ist jetzt nicht, wir hatten zum Beispiel jetzt im November Antibiotikaresistenzen, was kann ich da irgendwie machen? Es ist vielleicht eher so, wie auch Verena, die sagt, okay, ich gucke mir an, wie zum Beispiel Veganismus in der Historie gewachsen ist. Was ist das? Was sagt das über unsere Gesellschaft aus? Mhm. Wahrscheinlich kennen ganz viele da draußen Vicky Baum nicht. Von daher, erzähl uns doch, wie du zu dem Thema gekommen bist. Das finde ich auch immer ganz spannend. Da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze, die wir hier schon gelernt haben. Von, Mensch, ich bin in eine Forschungsgruppe gekommen und da gab es ohnehin schon dieses Thema. Ich bin quasi ein Puzzleteil in einem größeren Forschungsteam. Das wird bei dir nicht so sein. Das heißt, du bist die Einzige, die zu diesem Thema forscht. Hast du dir das selber ausgesucht? Kam da irgendwie ein Input? Hat sich das im Master schon entwickelt? Wie ist das abgelaufen?
Genau, das hat sich im Prinzip im Master während meiner Masterarbeit so entwickelt. Ich habe von jeher ein Faible für die literarische Moderne gehabt und dann irgendwann vor allem viel zur Weimarer Republik gearbeitet. Und vielleicht erstmal kurz zu Vicky Baum, dass es nicht ganz so kontextlos ist. Das ist so die Bestseller-Autorin der Weimarer Republik gewesen tatsächlich, in mehrere Sprachen übersetzt. Und was ich dann immer ganz interessant fand, Menschen im Hotel ist nicht nur ein Weltbestseller gewesen, sondern auch verfilmt worden Anfang der 30er in Hollywood mit bis dahin dem größten Starcast, den es jemals in einem Film gab, mit Greta Garbo oder Joan Crawford, die waren damals dabei. Und ich bin zufällig irgendwann mal über Menschen im Hotel gestolpert und dachte, hä, okay, irgendwie ist es komisch. Warum habe ich noch nie von dieser Autorin gehört, wenn sie angeblich so viel verkauft hat? Und wie kommt das eigentlich? Ich habe dann angefangen, mich so ein bisschen mehr mit ihr zu beschäftigen. Und da so das erste Mal Dekanonisierungsstrategien irgendwie gemerkt. Also es heißt, im Prinzip Dekanonisierung ist, warum lesen wir immer noch Goethe, aber haben andere Leute vergessen. Gerade bei Frauen ist es einfach sehr auffällig, dass Schriftstellerinnen häufig abgewertet werden. Bei Vicky Baum kam jetzt auch noch dazu, mit 33 wurde sie mit einem Schreibverbot belegt, weil A, ihre Werke als Asphaltliteratur galten, zum anderen sie einfach selber Jüdin war. Und das ist ganz spannend, wenn man sich da auch so ein bisschen mit der Germanistik in der Nachkriegszeit beschäftigt, zu sehen, wie lange eigentlich das noch vorgehalten hat mit den Ressentiments. Und weil ich Vicky Baum so toll fand, dachte ich, sie soll auf jeden Fall Teil meiner Masterarbeit werden, hatte dann leider viel zu wenig Platz und dachte, ja, meine anderen Autoren mochte ich auch sehr gerne, deswegen musste sie leider gehen und dachte, dann, wenn ich sie so toll und klasse finde, schreibe ich einfach direkt eine Doktorarbeit zu ihr. Genau.
Ja, schön. Ich finde das selber so interessant, gerade weil ich ähnliche Geschichte Medienwissenschaften war mein Master, heißt, es ist jetzt nicht ultra weit weg von dem, was du gemacht hast oder machst und was du schon beschreibst. Natürlich guckst du dir das immer aus dem Blickwinkel dann der Germanistik an, aber trotzdem durchmischt sich das ja schon mit Geschichte, mit vielleicht sogar Politik. Das ist natürlich auch eine, kann glaube ich auch eine Herausforderung sein, weil man ja methodisch schon im Fach bleiben sollte, aber thematisch doch eben links und rechts auch mal guckt und das eben Einflüsse ja auch auf dann ein Gesamtwerk haben kann. Wie, also jetzt sind wir schon drin. Vielleicht gehen wir erst noch mal einen Schritt zurück und sagen, okay, Vicky Baum ist es geworden. Mhm. Nach eigener Leidenschaft, eigener Präferenz. Also du hast quasi kein Thema vorgeschlagen bekommen oder vorgegeben bekommen.
Nee, genau.
Das ist wirklich schön. Wie war denn jetzt deine Fragestellung? Also was guckst du dir wie an?
Ich finde das Spannende an Vicky Baum ist, dass sie über einen sehr, sehr langen Zeitraum sehr viel veröffentlicht hat. Mhm. Also wir haben da einmal eine hohe Intermedialität, weil sie lange auch für Zeitschriften und Illustrierte geschrieben hat. Viele ihrer Romane erstmal als Fortsetzungsromane erschienen sind. Sie hat Theaterstücke verfasst, Drehbücher zum Teil selber geschrieben, als sie dann in den USA war. Ursprünglich, jetzt muss ich nochmal wieder einen Schritt zurückgehen. Ich hatte mir in meiner Masterarbeit Sport- und Körperdiskurse angeguckt. Und Sport-, Körper- und Geschlechterdiskurse. Und finde das eigentlich eh einfach ein super spannendes Diskursfeld, weil da ganz viel über Gesellschaft rauszulesen ist. Ich arbeite methodisch auch mit der sogenannten Interdiskursanalyse. Das sagt jetzt Fachfremden wahrscheinlich nicht so viel. Aber das ist vor allem, dass man eben auch nach links und nach rechts guckt und schaut, wie wurde über diese Themen in der Gesellschaft zu der Zeit überhaupt gesprochen? Mhm. Wurde da in der Wissenschaft anders drüber gesprochen als zum Beispiel in Romanen? Oder das ist es jetzt einfach mal grob zusammengefasst. Bei Vicky Baum fand ich spannend, zu schauen, okay, mein Ausgangspunkt war so ein bisschen, wir haben ganz viele versehrte männliche Figuren in diesem Roman. Also das sind entweder sind sie durch Kriegsverletzungen entstellt oder leiden auch unter ökonomischen Folgen des Ersten beziehungsweise dann Zweiten Weltkriegs im Spätwerk. Und das fand ich erstmal ganz interessant, weil wir auch so ganz viele klassisch männliche Figuren auf der oberen Ebene haben. Aber wenn man sich die genauer anschaut, sieht man so, okay, da passiert so eine Dekonstruktion eigentlich von Männlichkeit. Und das ist doch total spannend. Und immer alle Forschungsliteratur, die es bisher so gab, hat sich halt mit den Frauenfiguren auseinandergesetzt und viel gesagt, okay, wir gucken uns jetzt gerade mal dieses Zeitphänomen der Weimarer Republik, neue Frau an. Da dachte ich, ah, okay, aber spannend, wir haben doch so viele Männerfiguren, warum gucken wir uns die nicht mal an?
Ja.
Meine Forschungsfrage ist grob einfach erstmal Körper- und Geschlechterdiskurse in erzählender Literatur Vicky Baums. Und ich möchte mir eigentlich von den frühen Erzählungen bis zu den letzten Spätwerken Ende der 50er die Entwicklung angucken und schauen, okay, können wir da irgendwie was sagen über überhaupt diese interdiskursiven Verhandlungen von Körper? Ändert sich da was? Ändert sich da nichts?
Also dein Fokus ist eher auf den männlichen Protagonisten nur oder überhaupt auf den männlichen Charakteren? Oder guckst du dir beides an? Wahrscheinlich muss man sich trotzdem alle Figuren angucken, um dann eben irgendwie seine Schlüsse ziehen zu können. Aber du sagtest gerade, über die weiblichen Figuren in ihren Werken gibt es viel Forschungsliteratur bereits, gibt es viele Analysen. Kann ich mir das so vorstellen?
Genau, also im Prinzip ist es, fände ich es nicht sonderlich ertragreich, weibliche Figuren auszuklammern, weil sich beides ja in Abgrenzung zueinander irgendwie konstruiert. Aber mein Hauptfokus sollen vor allem diese männlichen Figuren sein, weil ich bisher die These verfolge, dass so eine ganz subtile Dekonstruktion von Männlichkeiten eigentlich stattfindet. Aber genau, das ist jetzt momentan mein Thema. Da ich noch ziemlich am Anfang bin, ich schreibe jetzt seit März, wobei auch Schreiben irgendwie ein großes Wort ist. Ich lese im Moment ganz, ganz viel. Kann sich das auch nochmal ändern? Und mir geht es so ein bisschen darum, auch nach links und nach rechts zu schauen und zu gucken, okay, Ökonomie hatte ich jetzt schon gesagt, hat irgendwie die wirtschaftliche Ausgangslage was damit zu tun? Mhm. Welchen Einfluss hat da zum Beispiel auch Kleidung überhaupt? Weil wir auch extrem modebewusste männliche Figuren haben, was ich auch ganz spannend finde, weil das häufig ja nur in so einem weiblichen Kontext gelesen wird. Oder eben auch die beiden Kriege. Also das finde ich ganz besonders spannend zu schauen, irgendwie wie wirken sich die Erfahrungen des Ersten und Zweiten Weltkriegs auf die Körperlichkeiten von Figuren aus. Ja.
Cool. Jetzt hast du schon angesprochen, du erzählst uns gerade, du liest gerade ganz viel.
Ja.
Also vielleicht auch hier, wir sind jetzt irgendwie im neuen Jahr. Viele hören vielleicht jede Folge. Viele hören heute vielleicht das allererste Mal rein. Forschung kann ja unfassbar unterschiedlich aussehen. Also ob ich jetzt wie du vielleicht erstmal ganz viel lese oder ob ich irgendwelche Formeln anwende oder keine Ahnung, aufs Feld gehe, was sehe. Also Forschung ist ultra viel. So, also ich könnte hier wahrscheinlich eine Stunde erstmal aufzählen, was und wie das aussehen kann. Wie läuft es denn bei dir jetzt ab? Das heißt, du hast dir Bücher rausgesucht, alle, oder ganz bestimmte Werke, guckst du dir nur Bücher an? Oder du hast ja auch gesagt, sie hat auch Zeitungsartikel geschrieben, sie hat Drehbücher geschrieben. Sagst du, dein Korpus ist erstmal undefiniert groß, um erstmal zu schauen, was funktioniert vielleicht gut auch auf deine Forschungsfrage und dann musst du ausdünnen? Wie können wir uns das vorstellen?
Erstmal sehr, sehr einsam. Man sitzt viel alleine irgendwo rum und liest. Ich hatte mich tatsächlich von Anfang an dafür entschieden, meinen Korpus auf erzählende Literatur zu begrenzen, weil es da schon eine Menge gibt tatsächlich.
Ja.
Einfach von der schieren Masse, die sie produziert hat. Und bin da gerade so ein bisschen, genau, was du gerade auch schon gesagt hast, am Eingrenzen. Ich habe jetzt erstmal damit angefangen, mir auch tatsächlich mal die Erzählung aus dem Frühwerk zusammenzusuchen, also noch bevor sie ein Big Name in der Literaturszene war und vor der Zeit der Weimarer Republik. Das ist dann natürlich, man hat allein bevor man anfängt, sich seinen Korpus zu erschließen, hat man schon ganz viel an Sekundärliteratur gelesen und guckt, was gibt es da überhaupt? Wo ist vielleicht eine Forschungslücke, an die ich mich, ja, die ich mal vielleicht anfangen könnte zu füllen? Und genau, da ist mir dann aufgefallen, okay, dieses Frühwerk hat sich kaum jemand angeschaut bisher, wäre ja vielleicht auch mal ganz interessant. Und dann ist der sehr mühsame, aber auch sehr spaßige Teil tatsächlich gewesen, einfach in die Zeitschriften aus der Zeit reinzugehen, weil das einfach keine Sammlung davon gibt bisher. Und zu sagen, okay, ich blätter mich jetzt wirklich durch Tageszeitungen von 1919 oder ich schaue mal, wo die vielleicht auch digitalisiert sind. Es gibt ganz viele tolle Digitalisate schon, aber die muss man dann natürlich trotzdem durchblättern und schon sucht man sich da seinen Kram zusammen. Aber es ist natürlich, dann denkst du, okay, was habe ich heute geschafft? Oh nein, ich habe den ganzen Tag nur Nachrichten von 1919 gelesen, verdammt. Also es ist ganz spannend, aber es ist sehr alleine und du liest immer mehr und kommst immer weiter rein, ja.
Okay. Wie bist du auf deine Artikel gestoßen? Also hast du erstmal gesagt, ich gucke mir jetzt an, dann und dann hat Vicky Baum da und da gelebt. Also weiß ich eventuell schon, dass sie sogar für die und die Zeitschriften gearbeitet hat. Also gucke ich, in welchen Archiven ich mir das eventuell angucken könnte. Oder ist schon ganz, also wahrscheinlich wirst du erstmal auf digitalisierte Suche gegangen sein und jetzt nicht in Archive explizit gefahren sein? Machen auch manche?
Ich habe mir vor allem angeschaut, sie hat ja auch, also es gibt auch viel biografische Arbeiten über sie und da war dann klar, okay, das sind so die Lebensstationen gewesen. Ja. Zu der Zeit hat sie für die und die Zeitung geschrieben, da und da schon was veröffentlicht oder zum Teil noch unter dem Namen ihres ersten Mannes was veröffentlicht. Ja, und dann geht's los, dass du irgendwie anfängst, dir die Sachen durchzublättern, ne?
Also ich höre das ab und zu, dass man quasi sagt, ja gut, die sitzt in der Bibliothek und lesen den ganzen Tag. Aber was ich finde, eigentlich ist es auch ganz viel, ich sage mal, Detektivarbeit oder Detektivinnenarbeit, weil man quasi schaut, wo findet man wie was. Ja. Gerade bei einer Frau auch wahrscheinlich doch nochmal einen Tick schwieriger. Es ist halt kein Autor, sondern eben eine Frau, die dann sogar verboten wurde, das überhaupt zu lesen. Das heißt, es wurde sowieso ja auch ganz, ganz viel vernichtet. Das ist wahrscheinlich auch dann ein Ding. Und du begibst dich quasi auf die Suche, das zu finden, was man noch irgendwo einsehen kann. Das finde ich, klingt für mich immer super spannend. Für andere mag es vielleicht nicht so reizvoll sein. Aber das gehört halt auch dazu, dass man eben nicht sagt, okay, ich gehe jetzt in die Bib, nehme mir da 30 Bücher aus und dann forsche ich da 4 Jahre zu, sondern du musst ja erstmal das auch finden,
genau,
was du dann beforschen kannst.
Und das ist halt total spannend, weil Vicky Baum auch, was auch recht gut erforscht ist mittlerweile, einfach als die Star-Autorin der Weimarer Republik gelten konnte. Ja. Und so auch die erste Autorin war, wo bewusst vom Verlag, das war damals der Ullstein Verlag, eine ganz krasse Inszenierungsstrategie gefahren wurde. Also mit zurechtgemachten Fotos, ondulierten Haaren, mit einem Polarfuchs gibt es Fotos, für die sie posiert hat. Also so eine ganz starke Medienpräsenz, die sich davor, danach so gar nicht mehr findet. Und das finde ich dann auch wieder so ein super interessantes Spannungsfeld einfach. Also ja.
Vielleicht magst du uns ja erzählen, wie jetzt so ein ganz klassischer Vorgang ist. Wie ist zum Beispiel dein Umfang? Also auch da gibt es ja ultra viele Unterschiede und ich glaube, wir haben das hier gar nicht, noch nie so thematisiert, dass der Umfang einer Promotion im medizinischen Bereich oder auch im eher naturwissenschaftlichen Bereich, was zum Beispiel das Schreiben betrifft, ein ganz anderer sein kann und meist ist, als jetzt bei dir zum Beispiel.
Ja.
Wie sieht das bei dir aus?
Oh je, mein Doktorvater, liebe Grüße, weiß, dass ich dazu neige, viel zu schreiben. Deshalb, ich rechne momentan so mit 300 Seiten.
Ja.
Einfach aus Erfahrung, okay, wie viel hatte ich in meiner Masterarbeit? Ich werde jetzt ein größeres Korpus haben. Also gehe ich mal erstmal per se von mehr Seiten aus. Und das Ding ist ja auch natürlich, dass wir mit Texten arbeiten und in der Literaturwissenschaft ja auch am Text belegen. Das heißt, es kann auch einfach schon mal sein, dass du eine Seite hast, auf der du ein 10-zeiliges Zitat hast. Und deswegen kommt es einfach dazu, dass du zum Teil einfach einen sehr viel größeren Umfang hast. Plus in der Regel wird noch mit Fußnoten zitiert. Das ist dann auch nochmal anders als zum Beispiel in der Politikwissenschaft. Ich habe auch Politikwissenschaften studiert, wo man dann in Klammern zitiert. Also das ist so, deswegen finde ich das jetzt zu meinem jetzigen Zeitpunkt ganz schwer einzuschätzen, wie viel ich letztendlich schreibe. Wie viel dann davon von mir ist, das ist ja dann auch, wahrscheinlich ist die Hälfte von Vicky Baum. Ja.
Hast du eine Begrenzung? Gibt es das, eine Begrenzung bei der Bachelorarbeit und der Masterarbeit? Mhm. Da ist ja so ein Richtwert, aber auch ganz klar kommuniziert, geht bitte nicht darüber hinaus. Wie ist es bei der Promotion?
Bisher wurde mir das nicht so gesagt. Ich glaube, das ist ganz viel letztendlich dann Abklärungen mit irgendwie deiner Betreuung. Ja. Also zu sagen, okay, ich bin jetzt bei Seite 750, ich glaube, da würde dein Doktorvater oder deine Doktormutter dir dann auch irgendwann sagen, vielleicht sollten wir da nochmal rüber gucken und rüber lesen. Aber genau, im Prinzip ist es, kannst du es offen halten.
Jetzt hast du ja vorhin gesagt, es ist auch ganz viel alleine sein und einsam sein.
Ja.
Ich finde, das ist ein sehr spannender Punkt, weil ich ja heute in dieser Folge mal ein paar Quervergleiche mache.
Ja.
Und genau das bemerke ich im MINT-Bereich oder auch anderen Fächern, gerade wenn es ein Forschungsteam gibt, eine Gruppe, die vielleicht aus demselben Fachbereich sind, teilweise aber auch aus anderen Fachbereichen zum selben Thema forschen, dann höre ich immer wieder, ach, das ist so schön, weil wenn es mal nicht läuft, dann kann ich einfach in mein Team gehen und erzähle, was jetzt gerade nicht klappt. Und selbst wenn die Person gar nicht die Expertise hat, kennt die Person es auch. Und dann ist man irgendwie für sich da und alles ist wunderbar. Und wenn es irgendwie um Herausforderungen oder auch Forschungskrise geht, das gibt es. Ja. Und das eigentlich durchleben das alle irgendwann mal. Dann sind sie immer so, ach, das gehört dazu, aber wir haben ja irgendwie uns. Und da finde ich sehr spannend zu sagen, das ist auch anders.
Ja.
Gerade wenn man sich anschaut, wie du promovierst. Da ist man dann wirklich auf sich gestellt. Und klar hast du auch eine Feedback-Möglichkeit. Mhm. Aber wie, weiß ich nicht, hattest du schon einen Moment, wo du gedacht hast, boah, jetzt gerade weiß ich nicht weiter oder das finde ich super nervig, was mache ich jetzt? Oder lief erstmal alles top und eventuell, drücken wir alle Daumen, kommt es auch gar nicht, aber kommt es noch? Was hast du vielleicht für Mechanismen entwickelt oder Möglichkeiten, wo du sagst, okay, wenn es mal nicht läuft, dann mache ich das?
Ich glaube, ich habe jetzt im ersten Dreivierteljahr schon alle klassischen Promotionskrisen durchlebt. Von man fängt super motiviert an und da hat eine tolle Idee und hat ein tolles Thema und kriegt auch irgendwie, weil man hat ja auch eine Betreuung bekommen, auch erstmal das Go und es wird dir gespiegelt, hey, das ist total toll, dein Thema ist total spannend, mach das mal. Kenne ich nicht viel zu. Was, glaube ich, dann auch so ein Missverständnis ist häufig, auch deine Betreuung ist in der Regel kein Experte oder keine Expertin für das Thema.
Ja.
Die finden das kohärent, die finden es spannend und sagen, ja klar, ich prüfe das, ich betreue das. In der Regel weißt du irgendwann mehr über das Thema als die. So, das ist dann erstmal, naja, dann fängst du an, sammelst alles zusammen und merkst auf einmal, oh, das ist aber ganz schön viel. Also
ja.
Vor allem an, was du an Primärliteratur hast, was du dann aber doch auf einmal an Sekundärliteratur findest und dann merkst du, so brillant war meine Idee gar nicht. Das hat anscheinend schon mal irgendwer, natürlich nicht ganz so wie ich gemacht, aber schon irgendwie gemacht. Und dann sitzt du da und denkst, oh je, jetzt brauche ich ein neues Thema. Naja, dann versuchst du dich wieder zu beruhigen und dann merkst du aber auch überhaupt, wie viel Forschungsliteratur das eigentlich dann doch zu deinem super speziellen Thema gibt und bist erstmal so voll erschlagen und denkst, oh je, mit wem rede ich da drüber? Und ich glaube, da ist es einfach hilfreich, wenn du generell irgendwie Leute kennst, die egal in welchem Feld promovieren, weil ich glaube, das ist so eine, in den Geisteswissenschaften wahrscheinlich nochmal spezieller, aber es ist so eine Form von Krise, die alle irgendwann früher oder später durchmachen, nach dem anfänglichen Hoch zu merken, okay, so krass, so neu ist das jetzt alles doch gar nicht und wie gehe ich überhaupt mit dieser riesen Forschungsliteratur um? Und da hilft es manchmal auch, selbst wenn die Person fachfremd ist, sich einfach auszutauschen und zu sagen, oh, keine Ahnung, ich lese hier gerade 30 Artikel, die 1978 erschienen sind zu Wikibaum, bis dir dann irgendwann von jemandem gespiegelt wird. Ich glaube nicht, dass das noch so aktuell ist, meinst du? Das ist wichtig, weil ich glaube, das passiert sehr leicht, gerade wenn du sehr alleine bist und sehr viel liest, dass man so den Überblick verliert. Und da hilft es einfach, wenn du irgendwie im Austausch bist mit anderen Leuten, die einfach auch in den Geisteswissenschaften sind und vielleicht auch promovieren, die ein oder andere Krise schon mal kennengelernt haben und sagen, ja, hey, ich kenne das auch, oh gut.
Ja, auch hier finde ich es wichtig zu sagen, meinte ich ja schon, es ist, also ich finde, es ist ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema, um es zu benennen, weil es auch genug Leute gibt, tatsächlich auch an der Universität, die das so ein bisschen wegschweigen und einfach oder auch das als selbstverständlich sehen, so,
ja,
das gehört halt dazu zur Forschung, man weiß ja, worauf man sich einlässt. So sehe ich das nicht. Ich finde, also ja, es gehört dazu. Ich habe es bis jetzt von wirklich allen Leuten gehört, dass sie in irgendeiner Form was erlebt haben, was nicht super lief. Und viele von denen haben es auch hinbekommen, eben Leute zu finden, mit denen sie sich entweder austauschen können oder für sich eigene Rituale, Mechanismen irgendwie zu erlernen. Es gibt aber auch genauso gut Leute, die wir hier noch nie zu Gast hatten, die dann dadurch Sachen abbrechen, weil sie das nicht überstehen, weil sie keine Lösung finden oder diese Krise eben alleine oder auch selbst im Team einfach nicht bewältigen können. Und genau deshalb finde ich schon auch wichtig, darüber zu reden, Forschung bedeutet eine Herausforderung haben. Meist ist es ja auch eine Forschungsfrage, weil es dafür ja noch keine Lösung gibt oder weil es dazu dann doch eben vielleicht schon viele andere Perspektiven gibt, aber noch nicht deine. Und das, alleine das ist ja eine riesige Herausforderung, etwas Eigenes zu schaffen. Also Leute an den Gedanken, die man zu etwas hat, teilnehmen zu lassen, ist ja einfach, glaube ich, somit das, in meiner Fantasie ist es was ganz, ganz Besonderes an Forschung. Im Idealfall Leute davon eben begeistern. Wenn es erstmal nur in der Forschungswelt ist, dass sie sagen, boah, mega. Also Karas Ideen dazu, die wir noch nie so gesehen. Richtig, richtig cool. Jetzt zitiere ich in meiner nächsten Bachelorarbeit mal daraus.
Das wäre natürlich ein Traum. Aber ich glaube, was viele auch voll oft, also ich finde es auch voll toll, dass wir das gerade irgendwie besprechen und irgendwie auch mal thematisieren, weil ich glaube, was viele auch unterschätzen oder was ich auch vorher unterschätzt habe, es ist halt eben nicht mehr wie im Studium. Also im Studium hast du ja immer noch so ein Sicherheitsnetz. Mhm. Ja, da hast du auch mal, dass du irgendwie in Verzug mit einer Hausarbeit bist oder irgendwie das funktioniert nicht so ganz.
Ja.
Aber du hast ja immer noch irgendwie deine Leute, die du im Seminar kennengelernt hast. Du hast sowieso noch Seminare, in denen du irgendwie über Texte redest.
Ja.
Du bist einfach nicht so alleine. Du hast so einen Kontext einfach noch, in dem du irgendwie arbeitest und dich mit anderen austauschen kannst. Und für eine Promotion musst du dir das halt alles irgendwie selber schaffen. Ich glaube, ganz viele, mir ging es auch schon so, und ich glaube auch viele in den Geisteswissenschaften haben irgendwann noch einfach so eine komplette Sinnkrise. Weil gerade wenn man dann auch ein Umfeld hat, in dem dann irgendwie nicht jeder studiert hat oder nicht alle irgendwie nach dem Master gesagt haben, hey, ich schreibe jetzt noch eine Doktorarbeit. Die arbeiten, die machen irgendwie was, wo du denkst, ah ja, da kann ich mir was drunter vorstellen. Das, keine Ahnung, ist ein Anwalt geworden oder meine Freundin ist Polizistin. Und gerade wenn du dann auch noch einen Freundeskreis hast, der jobtechnisch super divers ist, der dann, wo nicht vielleicht alle studiert haben, dann sitzt du da und denkst, ich kann hier halt auch mit niemandem drüber reden. Weil natürlich, es interessiert einfach nicht so viele Leute wie mich. Niemand ist so tief drin wie ich. Viele kennen dann die Arbeitsprozesse in der Promotion gar nicht. Oder ich werde oft gefragt, und wie viel hast du schon? Weil ich denke, oh, ich plane von nächstem Jahr gar nicht anzufangen zu schreiben. Und das, finde ich, ist dann immer so, darauf bereitet dich vorher halt keiner vor. Also, dass es auch so eine extreme Isolation auf einmal ist. Und selbst fachlich kannst du dich, dann kennst du irgendwie andere DoktorandInnen. Da schreibt aber einer zu Heinrich von Feldecke aus dem Mittelalter und die nächste Person zu Goethe. Also da bist du ja auch wieder, fachlich kann dir einfach kaum jemand helfen.
Spannend, darüber habe ich, glaube ich, noch gar nicht so. Also wir haben ganz viel auch schon drüber nachgedacht, oder ich, und deshalb passt es ganz gut in die zweite Folge mit Wissenschaftskommunikation, einfach auch wirklich erlernen oder zu erlernen, wie man eben Leute aus einem nicht wissenschaftlichen Hintergrund mitnehmen kann, wie man es schaffen kann, das zu kommunizieren, was man eben dann beruflich macht. Weil das Gefühl, glaube ich, haben sehr, sehr viele DoktorandInnen, die eben dann auch mal zur Familie gehen. Keine Ahnung, du wirst es mir erzählen, darüber sprechen wir in Folge 2. Aber ja, finde ich sehr spannend. Jetzt wollen wir aber hier, da du ja eigentlich, glaube ich, gerade ganz gut davor bist, mal sprechen. Hast du schon Ergebnisse? Hast du quasi schon so ein Stand jetzt, wo du sagst, das sind so erste Punkte, die du für dich aus deiner Recherche bis jetzt mitnimmst?
Das ist eine gute Frage. Das wird mein Doktorvater wohl auch interessieren. Ich glaube, das Spannende in der Auseinandersetzung ist erstmal für mich gewesen zu sehen, wie viel noch mehr tolle Sachen man dazu eigentlich machen könnte. Also zu sehen überhaupt, wie wandelbar, wenn man sich mal wirklich ein Gesamtwerk von der Autorin anschaut, wie wandelbar das eigentlich ist, von irgendwie zu sagen, okay, ich gucke mir das Frühwerk an, was noch so eine ganz traditionell realistische Erzähltradition hat irgendwie, zu 5 Jahre später haben wir moderne Großstadtromane. Sich das allein schon mal bewusst zu machen, finde ich total interessant und total spannend. Ich persönlich teaser schon mal an, für alle, die es in 3 Jahren lesen möchten, dass ich schon glaube, dass sich eine Konstante feststellen lässt bezüglich eben der Darstellung von versehrter Männlichkeit. Ich finde das Spannende, dass der Weltkrieg zwar ein großes Thema ist, dass es aber eigentlich meiner Meinung nach viel mehr um eine Kapitalismuskritik geht, die sich immer weiter verschärft innerhalb des Werks, was dann auch wieder total spannend ist, weil es sich zuspitzt nach ihrer Emigration in die USA, wo man ja auch mal irgendwie, ich arbeite jetzt natürlich nicht groß biografistisch, aber wo man natürlich überlegen kann, okay, hat das vielleicht auch nochmal einen Zusammenhang irgendwie im Land des Hyperkapitalismus, zu sehen, dass wir da eine deutsche Autorin haben, die sich irgendwie in ihrer Kapitalismuskritik immer weiter verschärft. Und das finde ich schon spannend, weil das ist einfach ein Punkt, der so noch gar nicht betrachtet wurde. Und lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe ganz viel gelesen, ich habe ganz viele tolle Ansätze, aber Ergebnisse kann ich euch eigentlich noch keine nennen.
Aber vielleicht hast du ja so erste Thesen, weil es ja auch schon Thema irgendwie in der Masterarbeit war. Was glaubst du, sind denn Beweggründe oder was hast du so rausgezogen? Worauf möchte sie hinaus oder warum gibt es diese, ja, wie so ein roter Faden Darstellung des Mannes in den Werken? Was interpretierst du aktuell daraus?
Ich finde es ganz spannend, weil ich gerade so ein bisschen glaube, dass es so zwei Ebenen innerhalb ihrer Texte gibt. Also einer der Gründe, weshalb sie ja lange auch in der deutschsprachigen Germanistik vor allem ignoriert wurde, war immer, dass alles, was sie geschrieben hat, unter diesem fürchterlichen Label Unterhaltungsliteratur oder Trivial oder Kolportage subsumiert wurde. Und ich glaube, ja, auf so einer oberflächlichen Ebene hat man klassische Handlungsschemata, also Boy meets Girl und am Ende gibt es ein Happy End. Und wenn man da aber tatsächlich in die Narratologie reingeht, wenn man sich wirklich die Erzählweise mal genau anguckt, dann sieht man, dass das eigentlich während des Schreibens schon unterlaufen wird von ihr. Und das finde ich gerade das Spannende, also dass wir sowas haben auf der Oberfläche, ja, ist es vielleicht Unterhaltungsliteratur, ist es vielleicht Kitsch, aber gleichzeitig unterläuft sie das selber wieder. Mhm. Und das finde ich einen ganz spannenden Punkt irgendwie. Und gerade da finde ich es halt interessant, dann eben auch noch ins zeitliche Vorher und ins zeitliche Nachher zu gucken, statt sich nur das Hauptwerk anzuschauen und zu denken, okay, ist das eigentlich was beibehalten wird?
Du bist ja darauf gestoßen, gerade weil es ein Element ist, was immer und immer ja. und immer wieder da ist. Das heißt, selbst ich, die jetzt nicht so tief drin ist wie du, denkt, okay, da muss ja irgendwas dabei sein, dass sie das so gewählt hat. Also ich will jetzt nicht sagen, es ist wie alle Männer tragen einen Hut. Ja. In allen Werken, die sie jemals geschrieben hat und gerade bei der Menge, die sie ja dann offensichtlich auch geschrieben hat, ist das ja schon ein Ding. Also ich bin gespannt, was du rausbekommst.
Ja, ich auch.
Ich träume auch immer davon, habe ich schon ein paar Mal erzählt, dass es so ein Wiedersehen-Podcast mal gibt, dass man so sagt, und was kam denn nun am Ende raus? Ja. Und darüber sprechen. Verweis, ob wir das mal machen. Jetzt hast du dieses Jahr gelesen und recherchiert.
Ja.
Und alles Mögliche durchforstet. Nächstes Jahr fängst du an zu schreiben. Aber vielleicht auch da, wenn man jetzt hört, du fängst dann an zu schreiben. Mhm. Ich kann mir was drunter vorstellen, wie das dann aussehen würde. Jetzt mal überspitzt, sitzt du dann nur noch 3 Jahre da und hämmerst in die Tasten oder sieht es doch ein bisschen anders aus?
Ich glaube, das ist auch immer noch eine sehr, sehr persönliche Erfahrung tatsächlich. Mhm. Also niemand schreibt irgendwie komplett so wie die andere Person. Und für mich hat sich's bewährt, dass ich in den letzten Jahren damit angefangen habe, erstmal ganz klassisch meinen Literaturbericht zu schreiben. Und der Literaturbericht ist eigentlich in der Regel ein Teil deiner Einleitung. Und da stellst du dann da irgendwie, okay, welche Forschung gibt's eigentlich bisher? Worauf stellst du da irgendwie einmal schlüssig dar? Was sind eigentlich bisher die Schwerpunkte gewesen? Und mir hilft das immer selber, mir das alles nochmal vor Augen zu führen. Und dann formuliere ich daraus meine Hypothese, meine Forschungsfrage und sage, okay, das ist alles, was es bisher gibt. Ich setze jetzt da an, weil das hat bisher tatsächlich noch niemand gemacht oder noch nicht so gemacht. Genau, so fange ich dann an. Und ich glaube, das Schreiben ist wie in jedem anderen Job selber tatsächlich auch. Du hast mal einen guten und mal einen schlechten Tag. Und ich bewundere alle Leute und glaube ihnen tatsächlich nicht, die sagen, sie schreiben 8 Stunden im Stück. Dann, okay, seid ihr krass. Mir persönlich geht es so, manchmal habe ich einen Tag, da fließt es richtig und da schaffe ich, wenn es gut läuft, 10, 12 Seiten, die natürlich, ja, die muss ich nochmal überlesen und keine Ahnung.
Ja.
Es gibt leider aber auch Tage, an denen hakst du so komplett und nichts geht auf. Da schaffst du 3 Sätze und selbst die löscht du dann am Ende wieder.
Ja.
Und dann denkst du nochmal drüber nach, okay, ich komme jetzt seit 5 Tagen hier irgendwie nicht weiter als meine 3 Sätze. woran liegt das? Und dann guckst du dir nochmal an, okay, wie sieht eigentlich mein Fahrplan aus? Was ist so meine grobe Gliederung? Passt das eigentlich noch? Weil das Spannende an der Doktorarbeit ist ja, dass die sich auch während deines Schreibprozesses irgendwie ändert. Das ist, du hast eine Idee und du fängst an, aber am Ende kommt vielleicht eine ganz andere Arbeit raus, was auch komplett in Ordnung ist. Aber genau, ja, deswegen so einen klassischen Schreibtag gibt es, glaube ich, gar nicht.
Stimmt. Also das kann ich nur aus dem Studium auch bestätigen. Also gut, ich habe vielleicht auch so ein, ab und zu das so ein bisschen kamikaze-mäßig gemacht, so, keine Ahnung, eine Woche unter Druck und dann Tag und Nacht durchgeschrieben und dann war es irgendwie super, weil man so konzentriert nur so drin war. Kann auch voll nach hinten los. Also ich kann da nur von abraten. Weil wenn man dann die Blockade hat, dann ist wirklich richtig, richtig, richtig doof.
Ja.
Was ich aber auch kenne, ist, wenn man ganz viel Zeit hat, dass man sich denkt, toll, und dann hat man auch alles irgendwie geschrieben und dann hatte ich einmal, war ich 2 Monate vorher fertig und habe es dann nochmal einen Monat vorher gelesen und dachte, ich würde jetzt gerne nochmal das umschreiben und das will ich auch gerne umschreiben und meine Einleitung funktioniert eigentlich gar nicht mehr. Also das muss ich alles nochmal anpassen, weil ich bin jetzt doch bei was ganz, wie du schon gesagt hast, ich habe jetzt doch ein ganz anderes Ergebnis. Wäre jetzt gut, wenn ich das nochmal ein bisschen ändere.
Ja.
Und Forschungsfrage, das fand ich bei der Bachelorarbeit so, dass, wo ich dachte, ich muss eigentlich darauf achten, dass ich am Ende doch noch dabei rauskomme, damit der Titel noch passt, weil den muss man ja vorher anmelden. Also du meldest ja an mit Titel und könntest den theoretisch einmal ändern, aber da muss man schon gucken, dass man sich nicht zu sehr auch verirrt dabei auf der Reise. Ich weiß gar nicht, wie ist es bei der Promotion? Musst du ab einem gewissen Punkt deinen Titel oder ist es einfach, okay, du promovierst zu Vicky Baum und der Titel kommt, wenn er kommt?
Genau, du musst nicht vorher deinen Titel anmelden. Es reicht im akademischen Prüfungsamt, wenn du einen Arbeitstitel angibst.
Okay.
Und den hatte ich so dermaßen allgemein gehalten. Also ja, ich sollte nur bei Vicky Baum bleiben.
Ja. So, Cara, jetzt sind wir eigentlich schon am Ende unserer ersten Folge angekommen. Ich wünsche auf jeden Fall ganz viel Glück weiterhin. Bin gespannt, wie es läuft. Und habe irgendwie die Idee, dass man vielleicht so ein mindestens geisteswissenschaftliche Promotionstreff ins Leben ruft. Vielleicht ja über das Graduiertenzentrum. Vielleicht ist das ja ein Punkt, wo wir in der zweiten Folge drüber reden, wo man sagt, das wäre irgendwie voll cool, dass man da eben sagt, da reden wir mal über Herausforderungen. Wie geht man damit um? Und die Möglichkeit hat, das vielleicht auch wirklich aktiv wahrzunehmen und nicht so selbst initiiert. Ist ja auch eine Frage von Kraft und Energie.
Ja.
So, jetzt bin ich irgendwie schon gerade nicht bestens gelaunt. Jetzt muss ich auch noch selber den Antrieb finden, mir hier jetzt Leute zusammenzusuchen. Mhm. Vielleicht wäre das ja ganz cool. Vielleicht gibt es das auch schon. Vielleicht müssen wir davon erzählen. Für alle, die heute zugehört haben, kann ich nur sagen, folgt dem Podcast sehr gerne. Ihr könnt den auch sehr gerne bewerten. Folgt sonst dem Graduiertenzentrum auf X, wenn ihr das habt und unterstützt. Sonst gibt es natürlich die Uni-Kanäle, auch da Instagram, LinkedIn, alles, was ihr möchtet oder präferiert. Und sonst freue ich mich auf in 2 Wochen mit euch und auf dich.
Dankeschön.
Bis dann. Tschüss.
Let's Talk Science wurde Ihnen präsentiert vom Graduiertenzentrum der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Host und Produktion von Livin Studios. Musik, Klang und Klimper.